Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Noch 20 Tage, dann will die britische Regierung das Land aus der EU führen. Seit Monaten stecken die Verhandlungen dazu aber fest. Jetzt heißt es auf einmal, es könnte doch noch ein Abkommen geben. Von Seiten der Briten aus dem Büro von Boris Johnson, dem Premierminister, heißt es, wir sind bereit dafür, intensive Diskussionen zu führen. In Brüssel hält man eine Lösung allerdings auch offiziell für möglich. Man möchte aber nicht an einem möglichen Scheitern schuld sein. Holger Roman.
Nach einem knapp zweistündigen Arbeitsfrühstück mit seinem britischen Counterpart Steve Barclay sprach EU-Chefunterhändler Michel Barnier von einem konstruktiven Treffen. Einzelheiten eines möglichen Deals mit der Regierung Johnson behielt er jedoch zunächst für sich. Gefragt seien jetzt Wachsamkeit, Entschlossenheit und Geduld, orakelte der Franzose. Wenig später wurde dann allerdings bekannt, die Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten hätten dem Diplomaten grünes Licht für weitere Verhandlungen gegeben. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, der im Laufe der Woche den Druck auf die britische Seite erhöht hatte, verbreitete per Twitter-Botschaft ein wenig Zuversicht. Es gebe positive Signale, selbst die kleinste Chance müsse genutzt werden. Ursprung des Hoffnungsschimmers am Horizont nach einer besonders düsteren und von gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägten Brexit-Woche war das gestrige Treffen von Boris Johnson mit seinem irischen Kollegen Varadkar. In dessen Verlauf, so heißt es, sei der britische Premier der EU bei einigen kritischen Punkten entgegengekommen, so auch beim Kernstreitpunkt Grenzkontrollen. Varadkar hatte daraufhin geäußert, er halte eine Vereinbarung auf Basis des existierenden Austrittsvertrags noch vor Ende Oktober für möglich. Zumindest sehe er einen Weg für ein Brexit-Abkommen in den nächsten Wochen. Selbst wenn der plötzliche Optimismus begründet sein sollte, die Zeit für einen Kompromiss, quasi kurz vor Toresschluss, wird knapp.
Die EU hält also einen neuen Brexit-Deal, einen abgeänderten Brexit-Deal 20 Tage vor dem geplanten Austritt der Briten noch für möglich. Der britische Premierminister Boris Johnson natürlich auch. Wir wollen jetzt andere Eindrücke aus Großbritannien bekommen, nämlich genauer gesagt aus Schottland. Von dort kommt gerade Burkhard Birke aus unserer Rechercheredaktion. Seit gestern ist er wieder da. Herr Birke, wie optimistisch sind denn die Schotten, dass es noch eine Einigung geben könnte?
Sie sind überhaupt nicht optimistisch, sie sind sehr pessimistisch. Sie haben ohnehin mehrheitlich ja für den Verbleib Großbritanniens in der EU gestimmt und sind sehr frustriert darüber, wie das Ganze abläuft in Westminster, und sie fühlen sich überhaupt nicht durch London vertreten.
Jetzt haben ja viele Schotten, wie Sie das gesagt haben, für den Verbleib gestimmt, die Mehrheit. Es gibt natürlich dann aber auch logischerweise Schotten, die dafür waren, aus der EU auszutreten. Was haben die denn für Gedanken zu diesen Brexit-Verhandlungen?
Na, zunächst muss man natürlich festhalten, dass zu dieser ganzen Brexit-Situation praktisch es so viele Meinungen gibt. Und Elspeth MacDonald, das ist die Geschäftsführerin der Scottish Fishermen Federation, also der Föderation der schottischen Fischer, hat dazu Folgendes gesagt.
There are as many views on Brexit as there are fish in the sea.
Ein schönes Bild, so viele Meinungen über Brexit, wie es Fische in der See gibt, ne? Und Elspeth MacDonald ist aber eine, die genau das vertritt, was eine Minderheitsmeinung ist in Schottland, nämlich sie ist pro Brexit im Sinne ihres Verbandes, ihrer Föderation. Denn
so about 60% of the fish caught in the UK waters are not caught by the UK fishing.
Rund 60% der Fische in unseren Gewässern werden nicht von britischen, sondern von anderen EU-Schiffen gefangen. Dieses Ungleichgewicht kann beseitigt werden, wenn wir nicht mehr Teil der EU-Fischereipolitik sind. Dann können wir mehr Fische in unseren Gewässern fangen. Nun, das Bild ist etwas differenzierter, wenn man dann die fischverarbeitende Industrie fragt. Ich war in Peterhead, das ist nördlich von Aberdeen, das ist der größte Markt für weißen Fisch in der ganzen EU. Und da sind dann einige von der fischverarbeitenden Industrie, die nach Europa exportieren, also in die EU, gar nicht so amused über den Brexit.
Das heißt ja für Boris Johnson, wenn er jetzt in den nächsten 20 Tagen eben doch noch einen Deal haben will, und das bekräftigt er ja, wo er nur kann, dass er eigentlich einen Deal will und nur notfalls auch ohne Deal austritt. Was heißt das dann, wenn wir eben gerade gehört haben, dass sich eben auch zum Beispiel die Schotten nicht so einig sind? Er muss ja darauf auch Rücksicht nehmen.
Er muss in jedem Fall Rücksicht nehmen, denn die Schotten haben nie einen Zweifel dran gelassen, dass sie unbedingt in der EU verbleiben wollen. Und ich hatte auch Gelegenheit, mit Michael Russell zu sprechen. Das ist der Europa- und Verfassungsminister. Minister der schottischen Regierung. Wir haben ja eine regionale, autonome Regierung in Schottland. Und Michael Russell sagte Folgendes.
The final outcome of this for Scotland is, I hope and I believe, independence followed by independent membership of the EU. So that's.
Ich glaube und hoffe, dass Schottland am Ende dieses Prozesses unabhängig und EU-Mitglied sein wird. Das ist die Zukunft. Und wie schnell wir das schaffen, hängt von einer Reihe Faktoren ab. Jetzt im Oktober ändert sich die Lage täglich. Es passiert unglaublich viel, wobei ich persönlich nicht glaube, dass die britische Regierung wirklich einen Ausstiegsvertrag will. Und die große Mehrheit der Tory-Anhänger will keinen Vertrag. Sie wollen den harten Ausstieg, um Europa eine Lektion zu erteilen. Und dieses Sündenbockspiel, dieses Schwarze-Peter-Spiel hat ja schon längst begonnen, weil man ja auch in der letzten Woche immer wieder gehört hat, dass die Regierung in London nun sich über die Kanzlerin Merkel beklagt hat, die gesagt hat, es sei wohl sehr unwahrscheinlich, dass man noch einen Vertrag aushandle und so weiter. Man muss aber auch sagen, Michael Russell ist natürlich von der SNP, von der Scottish National Party, also er ist ein Nationalist. Die Nationalisten regieren in Schottland und sie streben natürlich nach Unabhängigkeit und sie wollen auf alle Fälle ein zweites Referendum. Das wird nicht einfach, weil das Parlament in Westminster müsste dafür den Weg nochmal ebnen. Und es gab ja erst vor 5 Jahren ein Referendum, wo die Schotten mehrheitlich deutlich gesagt haben, sie wollen beim Vereinigten Königreich verbleiben. Also momentan gibt es zwar so eine Anti-Westminster, Anti-London-Stimmung, Pro-EU-Stimmung und Pro-Unabhängigkeit, sodass es eine leichte Mehrheit gäbe für Unabhängigkeit. Aber wenn es dann zum Schwur käme, so hatte ich den Eindruck, dann stellt sich doch vielen Schotten die Frage, ob man bisher 312 Jahre der Union mit England einfach so über Bord schmeißt. Und vor allen Dingen wird es davon abhängen, wie der Brexit vollzogen wird. Wenn es da viele Turbulenzen gibt, dann überlegt man sich, dass es natürlich beim Ausstieg von Schottland aus dem Vereinigten Königreich auch viele Turbulenzen geben könnten. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es gibt starke Kräfte. Und auch es gab viele Demonstrationen in den Straßen von Edinburgh für Unabhängigkeit, also starke Kräfte, die auf Unabhängigkeit Schottlands drängen und auf eine Mitgliedschaft dann in der EU.
Großbritannien heißt ja offiziell das Vereinigte Königreich. Die Frage ist, und die geht dann an den langjährigen Großbritannien-Korrespondenten Burkhard Birke natürlich, wenn die Schotten tatsächlich irgendwann austreten sollten innerhalb dieser Diskussion, was ist dann eigentlich noch vom Geiste dieses Königreichs übrig?
Nur England und Wales wahrscheinlich, weil Wales, obwohl es da auch Unabhängigkeitskräfte gibt, hat natürlich mehrheitlich auch für Brexit gestimmt. Aber man hat auch den Eindruck, als sei Nordirland sozusagen eine Trumpfkarte, mit der man hier hin und her spielen kann. In Nordirland leben 1,8 Millionen Menschen. Es war immer ein Zankapfel zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich. Und ich habe so langsam den Eindruck, als bereite sich die britische Regierung vor, Nordirland langsam so aufzugeben. Das klingt jetzt sehr brutal, aber es gibt eine Umfrage, die besagt, dass 54% der Briten mittlerweile davon ausgehen, dass Nordirland in 10 Jahren nicht mehr Teil des Vereinigten Königreichs ist. Das hängt mit dem Karfreitagsfriedensabkommen zusammen, das auch besagt, dass die Nordiren per Referendum über ihre Zukunft entscheiden dürfen. Und momentan kostet Nordirland, auch die Briten, das hat der Daily Telegraph heute veröffentlicht, mehr, nämlich über 8 Milliarden Pfund pro Jahr netto, als der EU-Beitrag ist. Und dann ist es natürlich eine Frage des Geldes letztendlich. Das klingt sehr, sehr brutal, aber ich glaube, dass hier Boris Johnson und die Leute, die in London das Sagen haben, notfalls Nordirland mittel- oder langfristig opfern würden. Hauptsache, sie bekommen ihren Brexit.
Sie würden tatsächlich sagen, opfern. Also andersrum könnte man dann auch fortführen, Nordirland ist eigentlich für das Vereinigte Königreich, wenn es um das Große und Ganze geht, verzichtbar.
Den Eindruck gewinnt man zunehmend. Wir haben ja eben auch Michael Russell, also von der SNP, den schottischen Europaminister gehört, der auch sagt, man hat auch den Eindruck, als würde Westminster auch auf Schottland keine Rücksicht nehmen. Und es gab eine Umfrage, die ist allerdings aus dem Monat Juli von YouGov, einem Meinungsforschungsinstitut, die besagte, dass die meisten Konservativen im Land bereit wären, Schottland und Nordirland zu opfern. Hauptsache, sie kriegen ihren Brexit.
Einschätzungen von Burkhard Birke über den Brexit, über Schottland und über Nordirland. Vielen Dank.